Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Diese Woche war ich zu Gast beim Speed Club und konnte mit den beiden Gründern Ralf Jaser und Anton Rappel ein Interview führen. Der Speed Club macht Sportler aus allen Sportarten seit Jahren signifikant schneller. Im Kopf, in der Reaktion, im Antritt und in der Beschleunigung. Die Vorher-Nachher-Effekte sind messbar und machen Sportler auf jedem Niveau besser. Eine ganze Reihe erfolgreicher Sportler und Vereine arbeitet bereits mit dem Speed Club zusammen, der auch von Oliver Schmidtlein, dem Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern, empfohlen wird. In dem Interview erfahrt ihr unter anderem, warum jeder Sportler über spezifisches Schnelligkeitstraining nachdenken sollte, in welchen Umfängen dieses Training Sinn macht, welche Schnelligkeitsübungen in den Alltag integriert werden kann, welche Leistungstests für einen Sportler Pflicht sind und woran sogar Thiago vom FC Bayern München noch arbeiten kann. Viel Spaß damit!
Bevor wir anfangen, jetzt also offiziell mit dem Fragenteil, würde ich gerne mal, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellt und dann auch vielleicht dahin übergehend auch sagt, wie es eigentlich zur Gründung des Speed Clubs kam, woher ihr euch beiden kennt und was man sich jetzt als Otto Normalverbraucher unter dem Speed Club vorstellen kann.
Halt für Schönheit.
Los. Also ich war ja mal bei 1860er und B-Jugendtrainer. Zur selben Zeit war der Anton Spieler dort. Und schon eine ganze Ecke her, wie man um Anton ansieht. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Dann haben wir uns ein paar Jahre aus den Augen verloren, durch Zufall, wie das im Fußball so ist. Dann an einem Fußballplatz mal wieder getroffen, sind ins Gespräch gekommen. Und bei mir war es damals so, dass ich mir schon immer überlegt habe, dass es im Fußball viele Dinge gibt, die eigentlich nicht trainiert werden. Das heißt, du hast bei 60 was Torwarttrainer, um Torwarttechnik zu trainieren, du hast Techniktrainer, du hast Koordinationstrainer, die Laufschule machen, du hast Athletiktrainer, du hast Mannschaftstrainer, aber in vielen, vielen Gesprächen ist immer wieder aufgefallen, dass keiner dir erklären kann oder darauf achtet, letztendlich, dass man, wie man sprintet, wie man Richtungswechsel macht und so weiter. Und so ist eigentlich aus dieser Lücke heraus mal die Idee entstanden, dort irgendwas zu machen.
Und der zweite Punkt war auch, dass wir damals ja auch als Fußballtrainer zusammengearbeitet haben und auch gesagt haben, wir wollen nicht, bis wir 60 oder 70 sind, auf dem Fußballplatz stehen, sondern uns eigentlich auch nebenbei was aufbauen. Und das war dann eigentlich auch so der Gedanke, dass wir was machen, was kein anderer macht in der Art und Weise. Es war für mich persönlich immer so mein Gedanke, ich wollte eigentlich immer schon natürlich auch im Sport bleiben. Wir haben beide Sport studiert. Ralf Leistungssport, Fußball, ich Reha und Prävention. Aber ich wollte immer irgendwie so ein Teil eines Trainerteams sein. Also nicht unbedingt der Cheftrainer, sondern eigentlich eine Aufgabe abdecken, die der Cheftrainer nicht kann. Und von daher hat sich das jetzt eigentlich so gut ergeben. Und ja, der zweite Schritt war dann eben auch zu sagen, wir wollen halt nicht für immer auf dem Fußballfeld stehen, weil es auch irgendwo ja, schwierig ist manchmal und uns einfach nebenbei was aufbauen. Und das haben wir dann eben begonnen. Und haben uns dann da viele Gedanken darüber gemacht, was gibt es im Schnelligkeitsbereich schon überhaupt oder was gibt es nicht. Und da gab es eigentlich so gut wie gar nichts und so ist dann die Idee entstanden.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück, also wenn ihr jetzt den Speed Club wirklich in zwei Sätzen jemand erklären müsstet, sozusagen in aller Kürze und Prägnanz, wie würdet ihr ihn beschreiben, also was kann man bei euch erleben sozusagen oder verbessern?
Die zwei Sätze, ich kann es in einem Satz sagen, du brauchst eine Stunde Zeit, dass wir drüber reden können.
Okay, die Stunde haben wir nicht. Haben wir, ja.
Also in zwei Sätzen ist es ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt, ich glaube, der große Unterschied von uns zu allen anderen ist, dass wir nicht nur die Athletik trainieren, sondern einfach auch an der kognitiven Schnelligkeit arbeiten, weil das eigentlich immer das Entscheidende ist.
Wie definiert ihr denn kognitive Schnelligkeit?
Oder also was ist das für ein Begriff? Wir definieren es über die Speed-Matrix. Mhm. Das heißt, dass es ja nicht nur darum geht, dass ich schnell geradeaus laufen kann oder dass ich schnell Richtungswechsel machen kann, sondern dass es auch darum geht, dass ich schnell Situationen erkennen kann. Weil wenn ich eine Situation zu langsam erkenne, wird mein Gegenspieler immer früher loslaufen als ich. Und damit bringt mir meine komplette athletische Schnelligkeit nichts. Und das war für uns einfach so der Punkt, nachdem wir viel uns um die Athletik gekümmert haben, also viel um Lauftechnik, viel um Richtungswechsel, dass wir gesagt haben, okay, jetzt geht es darum, wie können wir das Ganze auch im Kopf angehen. Und daraus ist dann eben die Speed Matrix entstanden, die wir im Endeffekt in 8 Schritte unterteilen. Das heißt, es beginnt jede Situation im Spielsport oder im Fußball beginnt immer über das Auge, weil über das Auge nehme ich die Informationen auf.
Nicht nur im Fußball wahrscheinlich.
Ja, natürlich auch in sämtlichen Spielsportarten. Und hat weniger was mit Akustik zu tun, sondern mehr mit visuellen Reizen. Die muss ich im Gehirn schnell verarbeiten, muss dann eine Entscheidung treffen, dann reagieren. Das sind eben diese 4 Schritte, die im Kopf passieren. Und dann beginnt erst der athletische Part. Und das unterteilen wir nochmal in den Startschritt, also wie laufe ich wirklich los? Wie beschleunige ich maximal, wie bremse ich ab und wie mache ich einen Richtungswechsel? Und damit können wir jetzt eben die Schnelligkeit wirklich isoliert betrachten, können dann auch, wenn Leute zu uns kommen, auch wirklich die Probleme feststellen. Es ist ein Problem im Richtungswechsel, es ist ein Problem in der visuellen, im visuellen Bereich und können dann dementsprechend isoliert testen und isoliert trainieren. Und das ist der Unterschied.
Es gibt viele Anbieter am Markt, die zum Beispiel Laufschule, Lauftraining anbieten. Ja. Aber wenn man sich die Spitzensportler anschaut oder generell Leistungssport, ich kenne keinen einzigen, in keiner einzigen Sportart, der sich darauf konzentrieren kann, wie laufe ich und was mache ich. Selbst ein 100-Meter-Läufer, wenn sich darauf konzentriert hat, hat er keine Chance mehr, weil er einfach langsamer wird. Und deswegen ist es so der schwierigste Punkt, diesen Transfer zu schaffen von isoliertem Training in die sportartspezifische Bewegungsform. Und das ist uns eben ein großes Anliegen, was wir eben schaffen, indem wir eine Technik schulen und dann, wenn wir sehen, dass die jetzt halbwegs automatisiert ist, anfangen, den Sportler abzulenken, so wie es halt in seiner Sportart auch stattfindet, durch Zurufe, durch Gegner. Wie gesagt, mir fällt einfach keine Sportart ein, in der du dich auf deine Bewegung konzentrieren kannst.
Schach.
Da konzentriere ich mich ja eigentlich auch eher auf die taktische Vorgehensweise. Und nicht um die motorische.
Ist richtig, ja. Jetzt habt ihr ja gesagt, dass die Speed Matrix ist ja, so habe ich euch verstanden, jetzt ziemlich der Kern von dem Speed Club. Und es gibt verschiedene Schnelligkeitsdisziplinen innerhalb der Speed Matrix und an jeder kann man losgelöst arbeiten. Vielleicht habt ihr da an der Stelle jetzt für einzelne Schnelligkeitsbereiche, der Schnelligkeitsbegriff ist ja relativ umfassend definiert, auch ganz konkrete Beispiele jetzt vielleicht auch von Sportlern, auch von vielleicht von aus verschiedenen Sportarten, die sich da wirklich signifikant oder auch messbar verbessert haben.
Also es gibt mir fallen 2 Beispiele ein. Der eine ist ein Spieler, der beim FC Basel gespielt hat, der vertraglich verlängert wurde, bei uns in München war und für sein Alter extrem langsam war. Das heißt, er war bei uns, ist die 10 Meter gesprintet. Er hatte eine Zeit so von 1,96 Sekunden ungefähr auf 10 Meter. Und dann haben wir mit dem 15 Tage lang trainiert. In den 15 Tagen hat er 12 Einheiten gemacht, wo es nur um Lauftechnik, um Starttechnik ging, um Frequenz, um Beschleunigen. Und nach diesen 15 Tagen war der konstant so bei 1,73, 1,74 Sekunden.
Oh, das ist beeindruckend,
ja. Ja. Und das ist eben der Unterschied. Wir schaffen halt solche Verbesserungen dadurch, dass wir in erster Linie auf die Technik gehen und das Ganze nicht über die Kraft definieren. Es gibt viele, die sagen, ich kann nur schneller werden, wenn ich mehr Kraft habe. Das heißt, die fangen halt erstmal an, Krafttraining zu machen. Das ist bei uns nicht so, sondern wir gehen gleich in die Technik, weil der Vorteil einfach auch ist, wenn sie die Technik einmal gelernt haben, dann verlernen sie die nicht mehr. Ähnlich wie beim Radlfahren, wenn ich 30 Jahre nicht Radl gefahren bin, kann ich trotzdem Radlfahren. Ich habe vielleicht 5 Minuten, wo ich ein bisschen mehr wackel als sonst, aber danach bin ich eigentlich wieder drin, wenn ich es einmal gelernt habe. Und so ist es im Techniktraining Laufen das Gleiche. Das zweite Beispiel ist ein 15-jähriger Tennisspieler, der über ein bisschen längeren Zeitraum bei uns trainiert hat, aber auch konstant bei uns trainiert hat, also 1 bis 2 Mal in der Woche. Und der war so auf, bei der Sprintzeit als Beispiel, weil das ist immer das, was die Leute am meisten interessiert, war der bei zu Beginn so bei 2,1 Sekunden ungefähr auf 10 Meter. Und nach 3 Monaten war der so konstant bei 1,85, 1,86 Sekunden.
Gerade im Tennis braucht man diese explosiven Antritte natürlich.
Genau.
Das ist ja ein Kern der Sportler, dass man explosiv rauskommt von der Grundlinie auch ans Netz und so weiter.
Ich hätte noch ein Beispiel aus dem aus dem Wahrnehmungsbereich. Wir hatten auch einen Spieler hier von 1860, der ein Visualtraining, also der erst eine Diagnostik absolviert hat. Dabei kamen gewisse Schwachpunkte raus, an denen wir dann gearbeitet haben. Und der hat mir bestätigt, nach circa 2 Monaten des Trainings, dass er jetzt einfach Flugbälle, Flanken, also ist ein Abwehrspieler, dass er jetzt Flugbälle, Flanken deutlich schneller und früher einschätzen kann, wo die Bälle runterkommen und dadurch im Timing besser ist und variabler spielen kann und schneller entscheidet letztendlich.
Was ihm auch vom Trainer bestätigt wurde, dass er da extreme Fortschritte gemacht hat.
Jetzt redet ihr bei den Fortschritten oft über Hochleistungs- bzw. Leistungssportler. Würdet ihr sagen, ist dieses Speed-Training, was ihr anbietet, jetzt über den Speed Club und die ganze Speed-Matrix und die wirklich Wissenschaft dahinter, ist es nur was, womit sich Hochleistungssportler oder sagen wir angehende Hochleistungssportler befassen sollten, oder ist es jetzt auch für eine breitere Schicht empfehlenswert, sich damit zu befassen?
Im Grunde, so wie wir die Schnelligkeit sehen, ist eigentlich für alle Sportler was dabei und oftmals auch für Nicht-Sportler. Also ich kann ja auch im tagtäglichen Leben beim Autofahren ist es ja eminent wichtig, in einer brenzligen Situation eine Gefahr schnell zu erkennen, schnell zu reagieren. Auch solche Dinge können wir trainieren. Ich kann auch hier nochmal ein Beispiel aus dem Sport bringen. Wir haben einen 8-Jährigen hier, der sich auch nach circa, ich muss jetzt lügen, 10, 12 Trainingseinheiten, um 2 Zehntel im Sprint verbessert hat.
Ist das auf das Alter bezogen, dass man sich in so einem frühen Alter noch extrem verbessert, oder würdest du auch sagen, dass das jetzt altersunabhängig ist, dass man so schnelle Fortschritte, egal, unabhängig vom Alter machen kann?
Also je früher man natürlich diese Bewegungen, also diese zusätzlichen, überflüssigen, zum Teil falschen Bewegungen korrigiert, desto weniger verfestigt sind sie im Gehirn. Das heißt, die Lernprozesse gehen natürlich in jungen Jahren schneller. Wir haben allerdings auch im Extremfall ein Beispiel oder 2 Beispiele mit 2 71-jährigen Frauen, die auch noch gerade an Konzentration und Aufmerksamkeit dort und Fokus sehr viel lernen konnten. Allerdings brauchen die ja natürlich etwas länger. Also je früher man damit anfängt, desto leichter und schneller gehen die Korrekturen.
Mir fällt auch noch ein Beispiel ein. Wir hatten einen, das war eigentlich der Bruder von einem, der bei uns trainiert hat. Der Bruder ist, glaube ich, 14 oder 15 mittlerweile. Und der kleine Bruder hat dann auch mit angefangen, hier zu trainieren. Der war damals 7. Und da hat der Vater ihn eigentlich auch nur dazu getan, weil er halt früher immer schon ein bisschen zugeschaut hat. Und dann irgendwann gesagt hat, ja, der soll einfach mal mitmachen. Und das ist jetzt sicherlich ein Spieler, der wird leistungsmäßig niemals irgendwo hinkommen. Aber das fand ich eigentlich das Interessante damals, dass irgendwer hat dann auch 3 Monate bei uns trainiert. Und dann hat uns der Vater mal angesprochen und hat gesagt, er war jetzt in der Grundschule auf dem Elternabend und die Klassenlehrerin hat ihn angesprochen, was mit dem Kind passiert ist. Weil der auf einmal motorisch deutlich besser ist, als es noch vor einem halben Jahr der Fall war. Und gerade bei dem Kind war es wohl so, dass es auch keine einfache Schwangerschaft und keine einfache Geburt war und der halt immer so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen verzögert, irgendwie lernverzögert war und so weiter, und das hat dem extrem gut getan. Also das sind dadurch, dass wir natürlich in viele Bereiche reingehen, sei es Koordination oder Konzentration, natürlich auch Beweglichkeit und Mobilität, sind es Dinge, die auch so Kindern oder Jugendlichen auch gut tun.
Mich würde jetzt an der Stelle interessieren, ob das sozusagen der Körper einspeichert oder in welchem Rhythmus man sowas wiederholen muss. Also wenn jetzt einer, sagen wir mal ein 16-Jähriger, kommt zu euch, verbessert sich relativ schnell durch euer Zutun, ist es dann so, dass sich der Körper das erstmal merkt oder muss er das in einem gewissen Intervall wiederholen, sonst verflüchtigt sich das wieder, und wenn ja, wie schnell oder wie konstant muss er daran arbeiten, dass sich da wirklich der Körper auch was merkt in der Hinsicht?
Also wir können natürlich in einer einzelnen Trainingseinheit durch die Korrekturen einen Fortschritt erzielen, nur wenn der Spieler zur Tür rausgeht und oben ins Auto einsteigt, hat er das wieder vergessen. Beim zweiten Mal vergisst du das daheim, beim dritten Mal erst nach dem Abendessen so ungefähr. Und unserer Erfahrung nach dauert es 10 bis 12 Wochen, bis sich solche Dinge im Kopf wirklich verfestigen. Und du auch wirklich anfangen kannst, davon zu reden, dass man diese Bewegungsabläufe automatisiert und nicht mehr drüber nachdenken muss.
Gibt es daran anschließend auch Sportarten, wo ihr sagt, das ist noch wichtiger als in, also Sportler aus Sportarten, wo es noch wichtiger ist als bei anderen Sportarten, einfach die Schnelligkeit, jetzt nicht vielleicht auch weg von den populären Sportarten, sondern insgesamt gedacht, wo ihr wirklich sagt, das ist zentral, dass die daran arbeiten, und vielleicht auch daran anschließend die Frage, ob es Sportarten gibt, wo ihr denkt, das ist jetzt sinnvoll, aber jetzt nicht so, dass man das wirklich unbedingt brauchen würde.
Also ich denke schon, dass es in jeder Sportart Bereiche gibt, die entscheidend sind, und es hängt immer, glaube ich, von den persönlichen Zielen des Einzelnen an. Wenn einer einfach in die Spitze kommen will, gehört Schnelligkeit mittlerweile zu den Ausschlusskriterien. Und ich glaube, dass das fast auf jede Sportart, wo es irgendwo um motorische Schnelligkeit geht oder visuelle Schnelligkeit, dass das mit entscheidend einfach ist. Und es ist oftmals so, dass Spieler zu uns kommen, die in irgendwo im Leistungsbereich gespielt haben, denen zwar irgendwo bestätigt wird, dass sie super Fußballer sind, aber dass sie halt einfach zu langsam sind. Und das gehört halt mittlerweile genauso zum Ausschlusskriterium. Das ist egal, ob das Fußball oder Handball oder Volleyball oder Tennis ist oder Leichtathletik. Wenn halt einfach eine gewisse körperliche Voraussetzung da genauso entscheidend ist wie die Technik, weiß ich, beim Hochsprung über die Latte zu kommen.
Und es ist ja auch so, dass die Athletenspitze heutzutage immer enger zusammenrückt. Die sind alle irgendwo austrainiert. Es ist aus den Körpern dann nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr rauszuholen. Also muss ich mich auch über Dinge unterscheiden, die andere vielleicht noch gar nicht so intensiv trainieren. Wir haben auch so ein Beispiel, das ist eine Schwimmerin, eine sehr erfolgreiche deutsche Meisterin, Olympiateilnehmerin, die einen sogenannten Midline-Shift hat. Das heißt, deren wahrgenommene Mitte stimmt nicht exakt mit der reellen Mitte überein. Und was bei der passiert, ist, dass die ganz, ganz leicht diagonal schwimmt, die Bahnen. Und also rechts anfängt und links rauskommt. Und das sind einfach Zentimeter. Und beim Schwimmen, wo es um Hundertstel und Tausendstel geht, sind halt einfach 2-3 Zentimeter, die ich pro Bahn mehr schwimme, können einfach schon den Misserfolg letztendlich bedeuten. Also selbst bei Sportarten, wo du erstmal im Moment denkst, wieso Schnelligkeit im Schwimmen, aber letztendlich geht es um die schnellstmögliche Zeit, die ich auf eine bestimmte Strecke erzielen kann. Und wenn ich einfach über 4-5 Bahnen insgesamt 10-15 Zentimeter weniger schwimme, werde ich schneller sein.
Jetzt habt ihr ja zwei, also aus meiner Erfahrung, wie ich euch kenne, habt ihr zwei Kunden, also ihr habt zwei Kundentypen, sage ich jetzt mal, also ihr habt die Kunden, die regelmäßig hierher kommen, und ihr habt die Kunden, die blockweise auch hierher kommen, um sich für ein spezifisches Ziel jetzt fit zu machen. Wenn jetzt jemand regelmäßig zu euch kommen möchte, was wäre so, sagen wir mal, gehen wir von einem 16-, 17-jährigen Jugendlichen aus, was wäre so eine Trainingsdosis, die ihr wöchentlich ihm empfehlen würdet, mit euch zu arbeiten?
Also grundsätzlich natürlich, je öfters, umso besser. Allerdings auch in Zeiten von G8 und vielleicht Leistungssport ist es natürlich schwierig, da irgendwo oftmals eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekommen. Grundsätzlich sagen wir schon immer, es wäre gut, wenn er konstant einmal in der Woche kommt und vielleicht alle zwei Wochen ein zweites Mal. Wenn das nicht machbar ist, dann muss man eben die Ferien wieder dazu nutzen, zu sagen, da kommen halt dann viele, jetzt nächstes in die Weihnachtsferien, die kommen in den Weihnachtsferien 10-mal zu uns. Oder dann als nächstes in den Faschingsferien 5-mal unter der Woche, um halt da einfach aufs Jahr gesehen wieder auf eine gewisse Anzahl an Einheiten zu kommen, und das, denke ich, ist das Entscheidende. Natürlich wäre es perfekt, 1 bis 2-mal in der Woche zu kommen, das ist aber leider nicht immer realisierbar, und dann muss man halt immer wieder versuchen, Blockblöcke einzuschieben, um einfach über dieses Blocktraining, wo du ja ein bisschen schnellere Fortschritte erzielst, einfach das aufzuholen, was er davor vielleicht in den Wochen davor verloren hat.
Mich interessiert nochmal eure Vorgehensweise. Also wenn jemand neu zu euch kommt, nehmt ihr erstmal den Bestand auf sozusagen. Also das heißt, wahrscheinlich geht ihr so vor, dass ihr nach Zielen fragt. Dann werdet ihr irgendwie einen Status quo aufnehmen und dann legt ihr gewisse Ziele, noch wirklich messbare Ziele fest. Ist das richtig oder ist die Vorgehensweise anders?
Ja, im Großen und Ganzen schon richtig. Manchmal müssen wir gar nicht fragen, was die Ziele sind oder wo die Probleme liegen, weil das, wenn sich die Leute hier anmelden, eigentlich schon so im Anfang im Jahr, mein Sohn hat Probleme mit dem und dem, oder der Trainer hat gesagt, er ist ein guter Fußballer, aber er muss schneller werden. Und das ist oftmals schon die Einleitung und damit wissen wir ja schon den Hintergrund. Aber es ist klar, dass das dazugehört, wie sieht sich ein Sportler selbst, wie nimmt er sich selber wahr, wenn mir jemand sagt, weiß ich nicht, dann ist es halt ein Hinweis darauf, dass er sich darüber über das ganze Thema vielleicht auch zu wenig damit beschäftigt, zu wenig Gedanken macht oder einfach nicht in der Lage ist, seine eigene Leistungsfähigkeit einzuschätzen. Und das ist was, was auffällt, dass jemand, der es wirklich geschafft hat, in Spitzensport zu kommen, seine eigene Leistung, seine Technik, seine Schwächen sehr, sehr gut kennt und einschätzen kann. Und im nächsten Schritt kommt dann eine Leistungsdiagnostik in der ersten Einheit immer, die wir in der Zwischenzeit auch mit 16.000, 17.000 Sportlern durchgeführt haben, in unterschiedlichen Sportarten, unterschiedliche Leistungsniveaus, unterschiedliche Altersstufen.
Das heißt, ihr habt auch eine große Vergleichsdatenbank.
Genau, um das einfach realistisch einschätzen zu können. Was man immer berücksichtigen muss dabei, ist nicht nur das kalendarische Alter, sondern halt wirklich auch das biologische Alter. Ja. Gerade in der Pubertät ist es klar, dass der 14-Jährige manchmal deutlich größer und kräftiger beieinander ist als der 15-Jährige und damit das kalendarische Alter nicht immer wirklich als Bezugspunkt dienen kann.
Jetzt habt ihr eine riesige Erfahrung mit Leistungssportlern, jeglichen Alters, aus vielen verschiedenen Sportarten. Mich würde jetzt einfach brennend interessieren, vielleicht auch über den Speed-Gedanken hinaus, was ihr jungen, älteren, mittelalten Sportlern auf den Weg geben würdet, was für Tests vielleicht auch Tests, die unterschätzt sind in der heutigen Leistungssportszene oder in deren Welten, was für Tests wirklich sinnvoll sind aus eurer Sicht, gerade auch Tests, die ihr vielleicht anbietet, aber vielleicht auch darüber hinaus Tests, die einfach gemacht werden sollten und zwar in gewissen Abständen vielleicht auch.
Also der Ralf hat es vorhin schon mal gesagt, dass ja die Leistungsdichte irgendwo immer dünner wird oder immer sich immer mehr angleicht. Das heißt, irgendwo in dem körperlichen Bereich ist einfach irgendwo Schluss. Deswegen muss man den anderen Weg gehen und das ist eigentlich so, finde ich, mit das Abstand interessanteste Thema, einfach diese visuelle Leistungsfähigkeit. Weil wir da zum einen, es fällt einem im Alltag nicht auf, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Das ist das Erste. Auf der anderen Seite ist da aber noch so viel Potenzial drin, weil man einfach auch so viel dadurch beschleunigen kann, wenn das Gehirn zum Teil entlastet wird, wenn es irgendwelche Fehler nicht mehr rausrechnen muss, weil halt dann das Auge richtig sieht. Und das, finde ich, ist mit Abstand das Interessanteste. Da gibt es viele kleine Übungen, die man eigentlich zu Hause machen kann. Man muss natürlich davor einmal einen Test gemacht haben, aber das sind Dinge, die kann ich selbstständig zu Hause machen. Am Abend, während Zähneputzen zum Teil auch schon, dauert zwischen 5 und 10 Minuten. Und da kann ich schon relativ viel machen, ohne dass ich jetzt mich irgendwie großartig aufwärmen muss und 15 Mal einen Berg hochlaufe oder irgendeine Schräge hochlaufe, hochsprinte oder großartige Geschichten habe. Das heißt, ich kann eigentlich mit relativ wenig Aufwand viel erreichen.
Und grundsätzlich fehlt mir bei dem ganzen Thema auch wiederum so der Transfer im Leistungssport, der mit Universitäten kooperiert oder Vereine, die richtig Geld haben, die diagnostizieren sehr viel. Nur dann passiert oft nichts mehr oder viel zu wenig. Dann weiß ich, okay, der Sportler ist da gut, da hat er eine Schwäche.
Das ist interessant, weil ich dachte, ist es eher auf der anderen Seite der Fehler, dass zu wenig getestet wird, dass die Sportler gar nicht wissen, wo sie stehen, wo sie hin sollen. Und du meinst eher, es ist eher ein Problem auch oft auf der Umsetzungsseite.
Ja. Also im Spitzensport. Es gibt natürlich auch jetzt kleinere Vereine, Amateursportler, die sich das nicht leisten können, die nicht die Möglichkeiten haben, wo natürlich in der breiten Masse sehe ich eher das Problem, dass vielmehr mal ein Test gemacht werden muss, um zu wissen, woran arbeite ich. Wir reden also auch im Amateursport. Wenn er zweimal die Woche seine Sportart betreibt, sollte das Training so effektiv wie möglich sein. Beim Profisportler, der 10-mal die Woche trainiert, wenn man eine halbe Stunde dabei ist, wohl was ausprobiert, was in die falsche Richtung geht oder nicht so effektiv ist, ist es nicht ganz so dramatisch. Aber beim Amateursportler, beim Jugendsportler ist das absolut essentiell. Nur da fehlen einfach die Mittel, da fehlt die Diagnostik. Im Spitzenbereich, die Nationalkader, die werden von Kopf bis Fuß durchgecheckt und getestet. Nur dann im Anschluss fehlen die Trainer, die mit diesen Testergebnissen auch was anfangen können. Jetzt nochmal zurückkommen auf das Beispiel Visualtraining, Visualdiagnostik. Wenn ich sowas mache, wie geht es dann weiter, selbst in den Top-Vereinen? Die haben keine Leute, die das trainieren können, die dieses Know-how haben, weil es ein Spezialgebiet ist. Und manchmal tun sich Vereine dann schwer, solche Dinge oder Verbände an Externe zu delegieren. Oder sehen die Notwendigkeit nicht, oder sehen dann die Termine oder Koordinationsprobleme der Termine und so weiter und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die meines Erachtens eigentlich locker in den Griff zu kriegen wären.
Finde ich sehr, sehr interessant, vor allem auch der Punkt, dass Amateursportler da eigentlich aus ihren Einheiten das Maximum rausholen sollten und die Mentalität aber oft die ist, dass man irgendwas macht, so sage ich jetzt mal, einfach um sich zu bewegen und vielleicht da auch immer so ein bisschen die Angst da ist, dass es irgendwie vielleicht zu viel kosten könnte und so, aber dabei gibt es ja, glaube ich, also man kann es auch im High-End machen, im High-End-Bereich, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, so wie ich euch verstanden habe, die ihr auch empfehlen könntet, wenn man mit euch spricht, die relativ gut zu Hause machbar sind und die auch vielleicht in einem Training ohne euch realisierbar sind.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, in unserer Ausbildung schulen wir ja auch solche Dinge, was kann ich in jeder Sporthalle, am Fußballplatz und sonst wo mit einfachsten Mitteln diagnostizieren. Ich kann viele Dinge natürlich nicht so exakt messen, wie wir das hier können, weil die Elektronik dazu einfach riesen Vorteile bietet, aber auch immer kostenintensiv ist. Aber es gibt einfache Möglichkeiten, dort was zu machen. Und so eine Ausbildung kostet ja nicht die Welt, wenn uns dann ein Verein 3-4 Trainer schickt, die das dann mit den Jugendmannschaften oder mit allen Mannschaften durchführen, dann reden wir von einem dreistelligen bzw. niedrigen vierstelligen Bereich, was jetzt für einen Verein, der ein paar tausend Mitglieder hat, nicht die Welt sein sollte.
Finde ich sehr interessant und vielleicht gibt es Leute, die uns zuhören, die dann auf euch zukommen oder da um zusätzlichen Rat fragen. Ich würde jetzt an der Stelle gerne ein paar sozusagen Schnellschussfragen an euch loswerden, wo ihr einfach auch kurz antworten könnt. Einfach Sachen, die mich schon immer interessiert haben, die ich euch gerne fragen möchte. Legen wir einfach mal los. Mit welchem Sportler würdet ihr gerne arbeiten und warum?
Also ich mit Roger Federer, einfach aus dem Grund, weil er, glaube ich, einer der wenigen ist, die sich wirklich seit ewigen Zeiten in der Weltspitze halten können, aber auch ja, mittlerweile zu den alten Hasen auf dem Gebiet gehört, aber trotzdem einfach mithalten können. Und da gehe ich einfach davon aus, dass der irgendwie was anderes macht als die anderen im Training und das würde ich mir zum einen gerne anschauen und zum anderen natürlich auch ein bisschen mithelfen, dass er da noch etwas länger in der Weltspitze bleiben würde.
Wie ist es bei dir?
Ich würde gerne mit Thiago arbeiten. Weil es ein Riesenfußballer ist, technisch, taktisch, er spielt Pässe aus dem Fußgelenk, die es ganz, ganz wenige können, aber meiner Meinung nach einfach zu langsam ist. Und da könnte man nochmal was draufsetzen, um ihn wirklich zur absoluten Weltklasse zu machen.
Das ist interessant, weil du hast gleich den Ansatz, was kann man bei Thiago noch verbessern und du mit Roger, vielleicht gibt es ja auch noch was zu verbessern. Ne? Grand Slam Turnier hat er schon länger nicht gewonnen, vielleicht ist das der entscheidende kleine Baustein. Wenn ihr auf eine einsame Insel gehen würdet und nur zwei Fitnessübungen / Geräte mitnehmen könntet, also beides jeweils zwei, was würdet ihr wählen, was würdet ihr mitnehmen?
Also da sind wir uns beide relativ sicher, da gibt es nur zwei, die du mitnehmen kannst. Das eine ist das Fitlight und das andere ist unsere Wundertüte.
Das müsst ihr beides erklären.
Also das Fitlight ist ein Trainingsgerät, sind 8 Lichtteller, die du eigentlich entweder an die Wand hängen kannst oder irgendwo hinbinden kannst oder am Boden legen kannst, die du auch als Sprintgerät hernehmen kannst oder als Lichtschranken. Das heißt, zum einen ist es ein Gerät, mit dem du extrem vielseitig arbeiten kannst und zum anderen hast du da einfach auch die Möglichkeit zu messen und damit eigentlich, das kostet natürlich ein bisschen was, aber es hält sich immer noch in Grenzen, mit einem Gerät halt sehr individuell arbeiten kannst, aber auch in der Gruppe arbeiten kannst, mit einer Mannschaft arbeiten kannst, aber auch in die verschiedensten Bereiche reingehen kannst. Das heißt, du kannst Reaktionstraining auf der einen Seite messen und trainieren, du kannst Bewegungssteuerungen machen, dadurch, dass du die Lichter programmieren kannst, das heißt, du kannst genau sagen, welches Licht wann aufblinken soll und damit Laufwege vorgeben kannst, aber auch, 10 Meter, 50 Meter messen könntest. Theoretisch kannst du es auch für den Ausdauertest hernehmen, weil du kannst es auf einer 400-Meter-Bahn in einem 50-Meter Abstand auflegen. Damit hast du extrem viele Möglichkeiten.
Und sehr interessant, aber was kostet es oder wo kann man Wie kommt man an sowas?
Theoretisch ist es bei uns über uns beziehbar und es liegt so grob bei 3.800 Euro. Das hängt immer ein bisschen davon ab, von der Ausstattung. Es gibt ein bisschen eine günstigere Variante und auch noch eine teurere Variante, aber so grob liegt.
Also sollte man mit einigen anderen auf die Insel gehen, damit man sich das vorher noch zusammen leisten kann, weil es für einen Einzelnen wahrscheinlich ein bisschen
Für einen Einzelnen ist es vielleicht viel, aber auch hier sage ich wieder, jeder Verein sollte sich sowas leisten können. Und es ist ja nicht so, dass es für eine Mannschaft ist. Das kann ich in nahezu allen Sportarten einsetzen.
Was habt ihr von der Wundertüte gesprochen? Was hat es damit auf sich?
Ja, die ist eigentlich im Rahmen unserer Ausbildung entstanden. Also der Grund für unsere Ausbildung war ja, dass wir überlegt haben, wie können wir das, was wir mit hohem Aufwand messen, so übertragen, dass es in den Vereinen trainiert werden kann, ohne großen finanziellen Aufwand. Und genauso ist es mit der Wundertüte. Das sind selbst erstellte Unterlagen, Materialien, ein paar Folien, Schnüre, so verschiedene kleine Gimmicks, die dich dazu in die Lage versetzt, eigentlich fast die komplette Speedmatrix durchzutrainieren. Und damit hast du hunderte von verschiedenen Übungen, die du letztendlich aufbauen kannst, machen kannst, umsetzen kannst, und es wäre halt von der Abwechslung auf einer einsamen Insel auch ganz gut. Zumindest wenn man länger auf der Insel verweilen muss.
Welcher Sportler kommt euch zuerst in den Sinn, wenn ihr an Speed denkt? Also du, Thiago, habe ich gehört, ist es nicht, ja. Sondern welche Sportler kommen euch da sofort in den Sinn?
Also ich komme aus dem Fußball, deswegen fällt mir jetzt auch ein Fußballer ein, und da nehme ich einfach Messi raus, wo man ja vielleicht gar nicht immer sagt, dass der in dieser linearen Sprint, normal sagt immer jeder Ronaldo, aber der läuft halt geradeaus sehr schnell und Messi macht halt einfach diese Richtungswechsel und Haken wie
ein Kiesel, ja.
Und ist da dermaßen schnell, also er macht Richtungswechsel ohne Tempoverlust.
Ja, ich denke eher so ein bisschen an ein Sportart, was mich selber halt auch irgendwo interessiert, ist Badminton und Downhill-Fahren, weil ich halt finde, gerade beim Badminton, wenn da so ein Federball mal mit 300 km/h rüberfliegt, dann ist das schon mal ein bisschen was anderes. Und ich denke, auch beim Downhill ist es so, dass du halt extrem schnell auf neue Situationen reagieren musst und, glaube ich, viele Komponenten halt sich vereinen.
Vielleicht daran anschließend auch die Frage, welcher Sportler oder vielleicht auch über den Sport hinaus, welcher Mensch kommt euch zuerst in den Sinn, wenn ihr an Erfolg denkt?
Michael Jordan. Glaube ich, immer, es gibt unendlich viele richtig erfolgreiche Sportler, Michael Phelps, also Seriensieger, die über Jahre hinweg alles wegräumen eigentlich. Aber ich finde es bei Michael Jordan so bemerkenswert, dass er auch mental jeden Tag trainiert hat und sich darauf vorbereitet hat. Und mir fällt zumindest keiner ein, der so in den letzten 2, 3, 4 Sekunden so viele entscheidende Körbe geworfen hat. Der immer genau dann da war, wenn es darauf ankommt und du weißt, es ist die letzte Chance, es schauen alle auf dich. Wenn du den jetzt nicht triffst, hast du alles verworfen, um die richtigen, um keine falschen Wörter zu benutzen. Und wenn du ihn machst, wirst du halt zum Matchwinner.
Mich würde noch interessieren, vorhin haben wir über die Umsetzbarkeit auch daheim oder vielleicht im eigenen Umfeld gesprochen. Gibt es eine Schnelligkeitsübung wirklich ganz konkret, die ihr vielleicht auch jetzt in diesem Audioformat erklären könnt, sodass es jemand wirklich schon in seinen Alltag einbauen kann? Wenn ja, was wäre das und wie oft soll das machen pro Woche?
Ja, Übungen gibt es natürlich viele. Zu erklären sind sie teilweise ein bisschen schwierig. Wir haben da so eine neue Art von plyometrischen Sprüngen einfach mal ausgetestet und haben damit eigentlich ganz guten Erfolg, weil gerade so im Athletikbereich ist es ja so, dass es ja eigentlich in den letzten 10 Jahren sich eigentlich nicht mehr vieles getan hat, was neue Übungen angeht, sondern irgendwo dann neue Übungen einfach wieder anders heißen oder anders verpackt sind. Aber das, was wir
da jetzt den Liegestützsprung
den gibt es in Amerika beim Militär seit dem letzten Jahrhundert oder so.
Ja. Und wir nennen das Plyo-Drills. Das heißt, zum einen sind es plyometrische Sprünge, aber eben auch mit kognitiven Aufgaben. Das heißt, zum einen koordinative Aufgaben, die wir damit einbauen und dementsprechend ja Plyo-Drills gemacht werden, aber du davon eigentlich wieder ein bisschen abgelenkt wirst und damit einfach auch mal wieder ein bisschen Abwechslung und Spannung in die ganze.
Aber du kannst es selber durchführen.
Ja, das du kannst es selber für dich machen. Gibt natürlich auch eine Anleitung dazu, einen gewissen Rhythmus, der dir vorgegeben wird, wie du springen musst. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Stepper oder du brauchst eine Stufe oder einen kleinen Kasten, wo du halt rauf und runter springen kannst. Und dann gibt es eigentlich eine festgelegte Reihenfolge, dass du auch als Beispiel gerade auf den Kasten rauf springst, dann springst du nach rechts runter, wieder auf den Kasten, springst nach links runter, wieder auf den Kasten, springst zum Beispiel nach hinten und das wiederholst du. Natürlich immer unter der Vorgabe, dass es ein plyometrischer Sprung ist. Und dann fängst du dazu an, dass du als Beispiel in die Hände klatscht. Das heißt, wenn du rechts einbeinig landest, klatschst du auf deinen linken Oberschenkel. Wenn du links einbeinig landest, klatschst du auf den rechten Oberschenkel. Wenn du beidbeinig landest, klatschst du vor dem Körper in die Hand. Und damit bekommst du dann einfach schon mal wieder einen anderen Rhythmus. Und da wird man relativ schnell feststellen, wenn man das Klatschen mit dazu macht, dass eigentlich die Plyometrie darunter leidet. Und das ist dann so der Trainingsansatz, dass ich dann beides versuche zu verbinden.
Werde ich gleich später mal ausprobieren.
Wen das noch mehr interessiert, im Januar in der Men's Fitness erscheint dort ein kleiner Artikel mit einer bebilderten Übung. Ah,
sehr interessant. Ihr seid Männer der Theorie und Praxis. Mich würde jetzt spontan auch nochmal interessieren, die Frage, diese ganze, es ist ja so ein Trend ja, im Fitnessbereich, Selbstoptimierung, Apps und so weiter, jeder äußert sich dazu oder lässt da irgendein Produkt raus. Was haltet ihr ganz konkret jetzt von einer Plattform wie Freeletics oder wie es andere sind? Es gibt ja den Kritikpunkt, dass es einfach das Übungen sind, Burpee hatten wir vorhin genannt, die man vielleicht nicht im ersten Schritt jetzt alleine machen sollte. Ist sowas sinnvoll für jemand, der schon fit ist? Würdet ihr davon erstmal abraten? Mich würde einfach mal interessieren, wie steht ihr zu solchen Selbstoptimierungs-Apps?
Was mich da einfach stört dran, ist, dass es keine Technikkontrolle gibt und keine Technikvoraussetzungen. Es ist so, dass wir in der heutigen Zeit sehr viele einfach das trainieren, um gut auszusehen. Also sprich oberflächliche Muskulatur, die ja auch am Strand sichtbar ist. Das ist aber die Muskulatur, die wir im Sport seltener brauchen.
Die Disco-Muskeln.
Ja, so ungefähr. Und wenn man sich das anschaut, dass heutzutage jeder irgendwelche Bootcamps macht und teilnimmt oder Tough Mudder und Zirkeltrainings, Beat Yourself und lauter so Schlagwörter, CrossFit, wo es einfach darum geht, möglichst viele Wiederholungen in möglichst kurzer Zeit oder möglichst viel Gewicht zu stemmen in möglichst kurzer Zeit und dabei bleibt immer die Bewegungsqualität auf der Strecke. Meiner Meinung nach sind wahrscheinlich 90% der Menschen damit überfordert und machen Fehler dabei und die werden über so Apps und sowas halt einfach nicht korrigiert. Das ist den Leuten egal.
Ja, ich sehe es auf der einen Seite ähnlich, weil du dich selber natürlich nicht kontrollieren kannst, wenn du deine Übungen ausführst. Damit ist es jetzt vielleicht momentan okay. In 10 Jahren, wenn du das halt mal 10 Jahre lang machst, wird sich dein Körper irgendwann melden. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt natürlich dagegen stellen, machen die Leute überhaupt wieder irgendwie was durch Freeletics? Und ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der auch gemeint hat, der Arzt ist, also der sich ja eigentlich dessen auch irgendwo bewusst ist, aber er sagt halt auch mal, durch Freeletics macht er halt jetzt wieder halbwegs regelmäßig was. Auch wenn es fast nur Burpees und Liegestützen sind, aber er fühlt sich dadurch halt einfach ein bisschen besser. Deswegen kann man es vielleicht nicht ganz so verschreien, aber rein aus meiner Sicht würde ich es jetzt nicht unbedingt unterstützen. Aber das muss jeder selber wissen.
Ich denke auch, das muss jeder selber wissen, aber sehr interessant, eure Sicht da mal zuzuhören. Vielleicht noch eine Kurzfrage, bevor ich noch zwei abschließende Fragen habe. Habt ihr in letzter Zeit oder welche Bücher, Filme, Dokus habt ihr selber weiterempfohlen? Vielleicht haben euch inspiriert, haben euch richtig gut gefallen. Es muss auch gar nicht Sport sein, kann aber natürlich. Habt ihr da irgendwas weiterempfohlen in der letzten Zeit?
Also wir haben uns da natürlich im Rahmen unserer Ausbildung umgeschaut, was gibt es da in dem Bereich überhaupt zum Thema Schnelligkeit, und du findest eigentlich relativ wenig. Ich meine, es gibt auf YouTube einen Haufen Videos, aber dass du wirklich Untersuchungen drüber findest, jetzt als Beispiel zum Thema Abbremsen, liegt einfach bei null. Deswegen gibt es da nicht ganz so viel, was wir bisher empfohlen haben. Es gibt eine sehr interessante Dokumentation, die nennt sich Im Körper der Topathleten, wo es gerade das Beispiel um Sprinten geht mit Asafa Paul, was sehr interessant ist, wenn man auch ein paar Zahlen in die Hand bekommt. Und zum anderen wird es wahrscheinlich ab 2016 ein Buch geben, was die Speed Matrix heißt, wo wir uns dann genau um diese Themen dann eigentlich Gedanken machen, die halt bis jetzt eigentlich bei Null sind, sei es Thema Abbremsen, wie bremse ich überhaupt ab, wie mache ich einen Richtungswechsel, wie beschleunige ich maximal, wie laufe ich überhaupt los, drücke ich mich mit dem hinteren Fuß ab, drücke ich mich mit dem vorderen Fuß ab, welcher Fuß ist überhaupt vorne der starke oder der schwache, wie muss ich meinen Oberkörper bewegen oder halten. Und von daher wird das sicherlich nochmal eine Möglichkeit sein, wo du wirklich auch nochmal sehr ins Detail Dinge nachlesen kannst.
Super, sehr interessant. Wird das ein Hardcover-Buch sein oder macht das als E-Book oder wisst ihr es noch
nicht? Das ist noch nicht ganz sicher, aber wir wollen eigentlich schon, also kein E-Book, vielleicht in den zweiten Schritt ein E-Book. Von daher wird es schon in Richtung Sachbuch gehen.
Eventuell ergänzt mit einer Übungs-DVD, aber das ist noch in der Planung.
Super, ja, sehr interessant. Mich würde noch interessieren, jetzt eine, ja, sozusagen eine ein bisschen andere Art von Frage. Ihr macht ja schon sehr, sehr viel und ihr denkt auch über den Tellerrand hinaus und habt verschiedene Bereiche, um die ihr euch kümmert. Aber gibt es, wenn ihr sozusagen eine Zeit lang zumindest unbegrenztes Investitionsbudget hättet, wenn ihr Geld wie Heu hättet, und einen Teil verjuckst ihr privat, von mir aus, aber einen Teil wollt ihr für euer Baby einsetzen oder für euer geschäftliches Ding einsetzen. Was würdet ihr zuerst machen oder was käme euch in den Sinn aufzubauen vielleicht?
Also ich denke mal, dass wir einfach die Philosophie vom Speedlab einfach nochmal weiter streuen würden, weil ich glaube, wenn du in vielen Bereichen auch, oder andersrum gesagt, wir Dinge, die wir hier mit Spitzenathleten machen, die machen wir teilweise auch im Fußballkindergarten, den wir betreuen. Das heißt, wir würden, glaube ich, noch mehr in Schulen reingehen, noch mehr in Kindergärten reingehen, weil du da so viel Potenzial einfach noch ausschöpfen könntest. Und auch als Beispiel Lese-Rechtschreibschwäche ist auch eine Geschichte, die ich trainieren kann. Das heißt, wenn du sowas schon mal vorbereitest, gibt es vielleicht viel weniger Kinder, die damit oder mit vielen Dingen einfach weniger Probleme hätten. Und ich glaube, so Geschichten wie Konzentrationsschwierigkeiten oder ADHS, das sind ja alles so Dinge, die man, glaube ich, über den Weg schon mal sehr gut oder wo man dagegen steuern könnte. Und das wäre, glaube ich, der eine Bereich. Zum anderen wäre es natürlich die Geschichte, einfach noch mehr Filialen irgendwo aufzumachen, auch einfach in den Profibereich reinzugehen, in die verschiedensten Sportarten, dass man einfach nicht immer nur testet, sondern dass man wirklich auch mal trainiert, dass man da haben wir relativ viele Gedanken, wie man individueller einfach auch trainieren könnte. Und das wären so, glaube ich, die ersten Schritte, die wir gehen würden, dass man auf der einen Seite noch viel früher anfängt, aber auf der anderen Seite auch im Spitzensport einfach nochmal, glaube ich, ganz anders trainieren müsste aus unserer Sicht.
Ich wünsche es euch, dass es so kommt. Ich würde vielleicht abschließend jetzt noch die Frage haben, einfach als Information für die Leute, die euch gut finden, die das interessant finden, was ihr zu sagen habt, vielleicht einen Erstkontakt suchen. Wo findet man euch digital und analog? Vielleicht könnt ihr das noch abschließend sagen.
Zum einen auf der Homepage www.speedclub.de, natürlich auch auf Facebook. Und ansonsten, ja, gibt es immer wieder kleine Artikel, die wir schreiben. Wir hatten mal Speedipedia, nennt sich das. Das heißt, es sind viele Artikel, die sich rund um den Sport bringen, in Verbindung mit Schnelligkeit. Oder wie jetzt immer die nächsten drei Ausgaben, Men's Fitness zum Beispiel.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, war sehr interessant. Und bis bald.
Ciao.
Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.